SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
Die Krise beim Batteriehersteller Warta aus Ellwangen verschärft sich. Warta muss beim Sanierungskurs nachsteuern und nennt mehrere Gründe. Darunter eine stark schwankende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Knopfzellen, einen erheblichen Rückgang der Nachfrage bei Energiespeichern für Endverbraucher und eine aggressive Preispolitik von Konkurrenten. Darüber habe ich mit dem Technologieanalysten Robert-Jan van der Horst von der Warburg Bank gesprochen und ihn gefragt, sind das dauerhafte Herausforderungen oder vorübergehende?
Ich denke, dass viele der Punkte, die genannt wurden, zwar vorübergehend sind, aber nicht vorübergehend im Sinne, dass sie jetzt in wenigen Wochen oder Quartalen uns nicht mehr begleiten werden. Es wurden zwei Geschäftsbereiche genannt. Das eine war Energy Storage. Im Energy Storage Bereich machen sie ja Energiespeicher für Solarsysteme zu Hause. Das war tatsächlich das Zugpferd in den letzten 18 Monaten. Jetzt war es so, dass das Unternehmen schon vorher erwartet hatte, dass die Nachfrage wahrscheinlich entweder auf einem Plateau oder sogar leicht rückläufig sein wird. Was neu dazugekommen ist, ist eine deutlich aggressivere Preispolitik, insbesondere aus China. Und ich glaube, das Ausmaß hier wurde zumindest zuletzt von Warta noch nicht so dramatisch eingeschätzt. Und ich denke, dass uns diese Preisaggression, die wir in Asien sehen, diese überhöhte Preisaggression, die wir aktuell sehen, dass die nicht nachhaltig ist. Aber ich denke auch nicht, dass sie sehr, sehr kurzfristig verschwinden wird. Das andere Thema, und das ist schon länger eine Baustelle bei Warta, sind die Knopfbatterien, die Sie angesprochen hatten. Der wesentliche Kunde dafür, das wesentliche Produkt, wo Sie die finden, sind in diesen kleinen kabellosen Knopfkopfhörern. Da hatte Warta durch die Historie in Hörgeräten relativ früh eine sehr, sehr spannende Lösung, hatte direkt einen riesigen Marktanteil. Auch wenn das Unternehmen selber dazu nichts sagen darf, weiß man von Leuten, die die Dinger aufschneiden und Fotos davon ins Internet stellen, dass sie zum Beispiel bei Apple lange der einzige Lieferant waren für diverse Modelle. Hier hat jetzt mittlerweile Samsung SDI eine Lösung entwickelt und greift natürlich Marktanteile ab. Das bedeutet, auch hier kann ich mir durchaus eine Erholung vorstellen. Aber natürlich wird jetzt durch den Wettbewerb Warta nicht mehr auf die Marktanteile zurückkommen, die sie einst hatten, und eventuell auch nicht mehr auf die Profitabilität.
Wie könnten denn Maßnahmen aussehen, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, um Warta da zu einem neuen, tragfähigen Sanierungsplan zu bringen?
Ja, also konkrete Sachen sind der Pressemeldung nicht zu entnehmen. Und um ehrlich zu sein, ich glaube auch, dass das Unternehmen konkrete Sachen noch nicht weiß. Aber ich glaube, dass alles, was üblicherweise in solchen Fällen quasi auf dem Tisch ist, ist auf dem Tisch. Ich denke, es wird zumindest aktiv nachgedacht über Themen wie, gibt es Unternehmensteile, die veräußert werden können? Der berühmte Verkauf des Tafelsilbers, ein Debt-to-Equity-Swap, also dass teilweise die Banken für einen Teil der Finanzverbindlichkeiten eben Aktien kriegen. Dieser Sanierungsfall ohne Insolvenz, Staruk, auch das ist mit Sicherheit ein Weg, über den nachgedacht wird und eventuell irgendwann mal, vielleicht nicht auf den Tiefstkursen jetzt, kann man sicher auch mal über eine Kapitalerhöhung in irgendeiner Form nachdenken. Was davon aber genau umgesetzt wird, nicht nur ich weiß es nicht. Das Stadium der Gespräche mit den Banken ist tatsächlich noch recht jung. Und es werden jetzt auch erstmal externe Experten kommen, die sich den Fall anschauen und dann eben weiter wie den Banken Empfehlungen geben.
Trotzdem würde ich gern versuchen, nochmal nach vorne zu gucken. Welche Chancen räumen Sie denn der Sache insgesamt ein? Also wenn wir auch mal auf die rund 4000 Beschäftigten schauen, auf die Zukunft von Warta überhaupt.
Ich glaube schon, dass Warta massive Überkapazitäten hatte und die auch teilweise schon abgebaut hat und eben auch teilweise schon Personal abgebaut hat. Ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit wieder auf die Produktionskapazitäten, gerade in dem Bereich der Knopfbatterien, über die wir eben gesprochen haben, kommen wird. Da wird sich weiter verschlankt werden müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist aber auch nichts Neues. Das tut das Unternehmen bereits. Die Technologie, die sie eigentlich haben, ist gut. Das Produkt ist gut. Ich habe nicht wirklich einen Zweifel an dem Produkt. Ich glaube auch, dass weiter Unternehmen Interesse daran haben werden. Ich glaube, dass auch weiter das Thema Kopfhörer interessant sein wird. Ich glaube auch, dass weiterhin das Thema Solar- und Energiespeicher interessant sein werden. Auch da gehe ich durchaus von der Erholung aus. Die Frage ist für mich eher, wie klein muss das Unternehmen sein, damit das wieder profitabel wird? Das ist die mittelfristige Frage. Und die ganz kurzfristige Frage ist natürlich, wenn ich mir die jetzige Finanzierungssituation anschaue, wird man kurzfristig weitere Liquidität brauchen, um diesen Weg der Restrukturierung gehen zu können.
Sagt Robert-Jan van der Horst, Tech-Analyst bei der Warburg Bank. Deutschlands größter Stahlhersteller ThyssenKrupp will die Stahlproduktion deutlich verkleinern. Der Betriebsrat und die IG Metall haben kämpferisch reagiert.
Wir wollen ein schlüssiges Konzept, sagt Knut Giesler, Chef der IG Metall in NRW. Die Gewerkschaft habe von ThyssenKrupp keine konkreten Informationen bekommen, wie das geplante Zurückfahren der Stahlproduktion aussehen soll. Die IG Metall will nur dann zustimmen, wenn sämtliche Standorte von ThyssenKrupp erhalten bleiben und betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind. ThyssenKrupp befindet sich am Anfang des Umbaus zur klimaneutralen Stahlproduktion. Dafür bekommt der Konzern 2 Milliarden Euro Fördermittel vom Bund und 700 Millionen vom Land NRW. Die Staatshilfen dürften aber nur fließen, wenn es nicht zu Werksschließungen und massivem Stellenabbau kommt, sagt der IG Metall-Bezirksleiter im Interview mit dem WDR. Auch die Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Susanne Ungard, bedauert heute die Abbaupläne von ThyssenKrupp. Das ändere aber nichts daran, dass der grüne Umbau der Stahlproduktion weitergehen müsse. In der Stahlsparte von ThyssenKrupp arbeiten aktuell rund 27.000 Menschen. Das Unternehmen hat angekündigt, die Stahlproduktion um rund 20% zurückzufahren. Wolfgang Landmesser, Köln.
Das, was da so von den Pommes tropft, könnte künftig auch in den Tank von Autos und Lkw. Als eine Form von reinem, erdölfreien Biodiesel. Für den haben Bundestag und Bundesrat den Weg freigemacht. Erste Tankstellenbetreiber bereiten den Start für morgen vor. Eine Tankstelle, die diesen Biosprit schon ausschenkt und wie der funktioniert, das stellt uns Marcel Fehr vor.
Ein ganz normales Motorengeräusch, könnte man meinen. Aber dieser Motor läuft mit HVO. Das steht für Hydrotreated Vegetable Oil, also hydriertes Pflanzenöl. Eine Dieselalternative, die aus nachwachsenden oder gebrauchten Rohstoffen hergestellt wird. Am Karlsruher Institut für Technologie forscht man schon lange mit HVO. Olaf Tötter ist dort Experte und weiß, dass aus altem Frittenfett am Ende ein hochwertiger Kraftstoff entstehen kann.
Von der Leistung merken Sie gar keinen Unterschied. Also Sie merken eine leichte Verbesserung in der Akustik. Es ist etwas ruhiger im Motorlauf durch die hohe Kraftstoffqualität.
Im Gegensatz zu herkömmlichen fossilem Diesel wird HVO aus nachwachsenden Rohstoffen produziert, weshalb weniger Emissionen ausgestoßen werden. HVO ist biologisch abbaubar, ohne schädliche Rückstände zu hinterlassen. Am KIT haben Olaf Tötter und sein Team gemessen, was das für die Umwelt bedeutet.
Also wir haben durchweg positive Ergebnisse gesehen, also reduzierte Rohemissionen, Partikel, Stickoxide. Und wir haben gesehen, dass eben keine negativen Effekte da sind auf den Motor oder auch auf das Motoröl oder ähnliche Dinge.
Ab morgen ist der Kraftstoff offiziell an den Zapfsäulen erlaubt. Michael Wankmüller ist Geschäftsführer einer Tankstelle in Nufringen. Er hat den biologischen Kraftstoff trotzdem schon seit einigen Monaten angeboten.
Mein Ansinnen ist im Grunde, der Politik ja aufzuzeigen, dass der Klimaschutz auch relativ einfach und vor allem auch kostengünstig funktioniert. Weil jedes Fahrzeug, jeder Dieselmotor diesen HVO-Diesel einfach einsetzen kann und hat nur einen kleinen Mehraufpreis für den Kraftstoff an sich. Und nur wir in Deutschland haben dieses Produkt momentan noch nicht zugelassen.
Das ändert sich dann morgen. HVO-Kraftstoff wird an den Tankstellen mit XTL gekennzeichnet werden, kostet ein paar Cent mehr als der normale Diesel und kann von allen dafür freigegebenen Autos mit Dieselmotor getankt werden. Die meisten Menschen an der Tankstelle wären jedenfalls offen dafür.
Finde ich übelst interessant, dann für die Zukunft, anstatt zum Beispiel ein E-Auto, wenn man ein Dieselfahrzeug hat, dass man die weiter benutzen kann.
Die fährt sich prinzipiell wie jeder normale Diesel auch.
Ja, das ist eine gute Sache.
Bis HVO aber flächendeckend an den Tankstellen zu haben ist, wird es laut Tankstellenbesitzer Wankmüller aber noch dauern.
Weil die Umstellung so schnell gar nicht erfolgen kann. Sie brauchen einen Tankraum, sie brauchen die Preisauszeichnung, das muss alles bestellt werden, das müssen sie irgendwo von einem Vorlieferant bekommen. So schnell geht es mit Sicherheit nicht.
Laut dem Bundesverband mittelständischer Mineralunternehmen ist HVO bereits an über 600 Tankstellen in Europa erhältlich. Mit der Erlaubnis in Deutschland könnten schon bald einige dazukommen.
Der Bericht von SWR-Wirtschaftsredakteur Marcel Fehr. Das berühmte Luxuskaufhaus KDW in Berlin hat einen neuen Besitzer. Die thailändische Central Group hat mitgeteilt, sie habe das Gebäude von der insolventen Signa-Tochter Prime Selection gekauft. Laut Handelsblatt liegt der Kaufpreis bei 1 Milliarde Euro. Die Central Group möchte auch den Betreiber des KDW komplett übernehmen, die KDW-Gruppe. Die hatte im Januar Insolvenz angemeldet, um sich so wörtlich von nicht marktüblichen und exorbitanten Indexmieten der Signa zu befreien. Und damit kommen wir zum Blick an die Börse, wo die Zinspolitik weiter im Mittelpunkt steht.
Eine Zinssenkung in den USA haben Anlegerinnen und Anleger für den Juni-Termin abgehakt. Für den Euroraum rechnen sie jedoch fest damit und erhielten neues Futter, denn die Inflationsrate in Deutschland ist im März auf 2,2% gefallen. Das Statistische Bundesamt bestätigte damit eine erste Schätzung. Die Zinswünsche ließen die Kurse erst einmal steigen, doch am Nachmittag war die Luft wieder raus. Der deutsche Aktienindex fiel wieder unter die 18.000-Punkte-Marke und blieb auch dort. Am Ende des Tages hatte der DAX 24 Punkte oder 0,1% verloren und beschloss Tag und Woche bei 17.930 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein kleines Minus. Am Ende waren es erneut die Märkte in den USA, die die Richtung vorgaben. US-amerikanische Großbanken legten in der laufenden Bilanzsaison ihre Zahlen auf den Tisch. JP Morgan, die Citigroup und Wells Fargo konnten dabei nicht wirklich überzeugen. Ihre Zahlen lagen unter den Erwartungen, vor allem stark gestiegene Kosten verkrätzten an der Börse. Mit Kursverlusten von über 5% liegt JP Morgan an der Spitze der Verlierer im Dow Jones. Die Aktien deutscher Banken zeigten sich davon weitgehend unbeeindruckt. Stefan Wolf, AD Börsenstudio Frankfurt.
Hallo, ich bin Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion und bevor dieser Podcast-Kanal eingestellt wird, habe ich noch einen wichtigen Hinweis. Denn wir wollen Sie und Euch natürlich auch in Zukunft mit spannenden Hintergründen aus der Wirtschaft versorgen und zwar in unserem neuen Podcast Plus Minus – mehr als nur Wirtschaft. Den gibt's ab sofort auf allen Podcast-Plattformen, also gerne abonnieren und dann gibt's jede Woche ein neues, spannendes Thema mit aufwendigen Recherchen aus den ARD-Wirtschaftsredaktionen, präsentiert von diesen beiden hier.
Wirtschaft ist viel mehr als Banken, Börsen, Bilanzen.
Wirtschaft ist überall, aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Genau da wird's nämlich spannend. Ich bin Anna Planken.
Und ich bin David Alf. Wir sind die Hosts vom neuen Plus-Minus-Podcast.
Jeden Mittwoch packen wir hier Wirtschaftsthemen an, die uns alle in unserem Alltag begegnen und bei denen es sich wirklich lohnt, genauer hinzuschauen. Hinter die großen Schlagzeilen.
Wie gefährlich ist 5G?
Warum ist eigentlich der Gebrauchtmarkt für E-Autos tot?
Wie schafft es das chinesische Amazon Temu, so absurd billig zu sein?
Wir bauen dabei auf die geballte Recherche-Power von Plus-Minus und unseren ARD-Wirtschaftsredaktionen. In Deutschland und in der ganzen Welt.
Wirtschaftswissen, das euch weiterbringt. Abonniert den Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst.
Der neue Plus-Minus-Podcast. Jeden Mittwoch.
Überall.